Ja, hallo, ich darf uns auch nochmal herzlich willkommen heißen und ich möchte gleich zu Beginn noch mit uns beten vor dieser Predigt. Himmlischer Vater, ich möchte dir Danke sagen, dass wir auch unter diesen Umständen einfach zusammenkommen dürfen, im Geiste vereint. Und ich möchte dir Danke sagen, dass du zu jeder Zeit versprochen hast, bei uns zu sein, Herr. Und so bitten wir dich nun um dein Reden, dass du all die Gedanken, die uns stören oder die uns ablenken, wegnimmst, dass wir offen sind für dein Reden in unser Leben hinein. So danken wir dir im Namen von Jesus Christus, deinem Sohn. Amen. Ich möchte vorweg sagen, dass ich für diese Predigt einige Unterlagen von unserem lieben Bruder Paul Schüle bekommen habe. Und wer sich damit genauer auseinandersetzen möchte mit diesem Thema, der darf sich gerne über die gewohnten Kanäle an mich wenden und bekommt dann somit auch die Möglichkeit, das nochmal im eigenen Studium durchzuarbeiten. Es geht heute im Wesentlichen um die Unschuld von Jesus Christus. Es geht um einen Gerichtsprozess, der sich vor circa 2000 Jahren abgespielt hat. Es ist aber nicht irgendein Gerichtsprozess. Die meisten von uns haben bestimmt schon einmal im Fernsehen nachgespielte Gerichtsprozesse gesehen. Und es gibt ja auch in der Neuzeit auch immer wieder Gerichtsprozesse, die an Popularität gewonnen haben, verfilmt wurden. Aber diese dienen uns allenfalls zur Unterhaltung. Aber dieser Gerichtsprozess, um den es heute geht in dieser Predigt, der hat etwas mit deinem und mit meinem Leben zu tun. Auch wenn du und ich bisher nicht deswegen in einem Verhör waren oder unter Anklage standen, dieser Gerichtsprozess hat auf einer ganz anderen Ebene stattgefunden. Und die Auswirkungen dieses Prozesses sind unvergleichlich wichtig. Es geht um Leben und Tod. Es geht um den Gerichtsprozess, wie angekündigt von Jesus Christus. Es geht um Unschuld, es geht um Ungerechtigkeit, um eine Verurteilung, aber auch um einen Freispruch. Und am Ende dieses Prozesses stehen wir mit der Frage da, wie wir das Ganze bewerten, was unsere Antwort darauf ist. Hat dich schon mal jemand zu Unrecht angeklagt? Ich glaube, wir alle kennen das Gefühl, wenn man von jemandem angeklagt wird, aber man selbst gar keine Schuld auf sich geladen hat. Es ist eine Sache, zu Recht beschuldigt zu werden, da macht sich ja gleich unser Gewissen bemerkbar. Wir schämen uns und das ist ein sehr unangenehmes Gefühl, vorausgesetzt, man hat ein intaktes Gewissen. Aber wie fühlt es sich an, wenn man zu Unrecht beschuldigt wird? Und ich gehe noch einen Schritt weiter. Wie fühlt es sich an, wenn man zu Unrecht bestraft wird? Und ich möchte noch einen Schritt weiter gehen. Wie muss es sich anfühlen, wenn man zu Unrecht mit seinem Leben bezahlen muss? Ist das nicht der Gipfel der Ungerechtigkeit? Da möchte man doch schreien. Könnte die Verzweiflung größer sein, als die zu Unrecht zum Tode verurteilt zu werden? Wir wollen gemeinsam in die Bibel schauen und an einem Gerichtsprozess teilnehmen. Und ich möchte mit uns versuchen, den Prozess, den Jesus Christus erlebte, gemeinsam anhand der Evangelien durchzugehen und auch nachzuvollziehen. Dieser gesamte Gerichtsprozess fand zum Großteil vor dem römischen Statthalter Pilatus statt, wie der Evangelist Lukas berichtet. Und dieser Prozess wurde auch durch ein Verhör vor Herodes Antipas unterbrochen. Es ist, wie gesagt, ein Versuch, den Prozessablauf nach den Texten aller vier Evangelien zu rekonstruieren, um ein vollständiges Bild zu erlangen. Der Evangelist Matthäus schreibt in Matthäus 27, 1-2, am Morgen aber fassten alle hohen Priester und die Ältesten des Volkes den Beschluss über Jesus, ihn zu töten. Und sie banden ihn, führten ihn ab und überantworteten ihn dem Statthalter Pilatus. Diesen Vorgang hatte Jesus seinen Jüngern bereits vor mehr als einem halben Jahr vorausgesagt. So lesen wir in Markus 10, 33, siehe, wir gehen hinauf nach Jerusalem und der Menschensohn wird überantwortet werden den hohen Priestern und Schriftgelehrten und sie werden ihn zum Tode verurteilen und den Heiden überantworten. Mit Heiden ist der Statthalter Pilatus gemeint, der hier auch sinnbildlich für die Römer steht. Zur Zeit des öffentlichen Wirkens von Jesus war ja dieser Pontius Pilatus der Statthalter, der Präfekt von Judäa, von Idumäa und von Samarien. Er war de facto der oberste Richter in diesen Regionen. Er war jedoch dem syrischen Legaten unterstellt. Und dieses Amt hatte er von 26 bis 36 nach Christus inne. Der Evangelist Johannes ergänzt diese Übergabe bzw. diese Auslieferung von Jesus an den Statthalter Pilatus mit den Worten Johannes 18, 29. Da führten sie Jesus von Kaiphas zum Prätorium. Es war früh am Morgen und sie gingen nicht hinein, damit sie nicht unrein würden, sondern das Passamahl essen könnten. Das Prätorium war der Sitz des römischen Statthalters, wenn er sich in Jerusalem aufhielt. Durch seine Anwesenheit während der Feste war die Gefahr eines bewaffneten Aufstandes gemindert. Hier im Prätorium wurde auch Gericht gehalten, und zwar nach römischem Recht. Israel war ja unter der Besatzung Roms. Und dieser Platz war sozusagen für die Juden heidnisches Territorium. Und es galt für sie somit als unrein. Daher warteten sie als Ankläger nun draußen. Also auf die Einhaltung der Reinheitsvorschriften waren sie sehr bedacht, was in den Evangelien ja auch immer wieder deutlich wird. Nicht jedoch waren sie auf ein gerechtes Urteil im Fall von Jesus bedacht. Was für eine Heuchelei. An dieser Stelle wollen wir kurz zurückschauen, denn Jesus wurde ja vorher verraten von einem seiner Anhänger, seinem Jünger Judas Iskariot. Deswegen gilt dieser Name heutzutage an manchen Stellen als Synonym für Verrat, wenn jemand anderen Judas nennt. Der Evangelist Matthäus berichtet als einziger der vier Evangelisten über das Ende des Judas Iskariot, der Jesus ausgeliefert hatte. Doch auch Petrus erwähnt dann später diese Episode in der Apostelgeschichte. Und hier in Matthäus 27, 3 bis 10 heißt es, als Judas, der ihn verraten hatte, sah, dass er zum Tode verurteilt war, reute es ihn. Und er brachte die 30 Silberlinge den hohen Priestern und Ältesten zurück und sprach, ich habe Unrecht getan, dass ich unschuldiges Blut verraten habe. Sie aber sprachen, was geht uns das an? Das sieh du zu. Und er warf die Silberlinge in den Tempel, ging fort und erhängte sich. Aber die hohen Priester nahmen die Silberlinge und sprachen, es ist nicht recht, dass wir sie in den Gotteskasten legen, denn es ist Blutgeld. Sie beschlossen aber, den Töpferacker davon zu kaufen, zum Begräbnis für Fremde. Daher heißt dieser Acker Blutacker bis auf den heutigen Tag. Da wurde erfüllt, was gesagt ist durch den Propheten Jeremia, der da spricht, sie haben die 30 Silberlinge genommen, den Preis für den Verkauften, der geschätzt wurde bei den Israeliten, und sie haben das Geld für den Töpferacker gegeben, wie mir der Herr befohlen hat. Besonders dem Evangelisten Matthäus liegt es am Herzen, bestimmte Ereignisse im Leben von Jesus mit entsprechenden Prophetien aus dem Alten Testament immer wieder zu verknüpfen. Dadurch wird nicht nur die gute Bibelkenntnis des Evangelisten deutlich, sondern auch in besonderer Weise die Führung durch Gottes Heiligen Geist. Beachten wir, dass Judas Reue empfand und nun bestimmte Schritte unternahm. Er ging zu den hohen Priestern, er bekannte vor ihnen, ich habe Unrecht getan, dass ich unschuldiges Blut verraten habe, und er brachte die 30 Silberstücke zurück und warf sie in den Tempel. Ihn reute seine Tat, weil er mit solch einem Ausgang wahrscheinlich nicht gerechnet hatte. Und die Reaktion der Priester ist hier verblüffend. Was geht uns das an? Da sieh du zu. Sie waren doch diejenigen, die ihn angestachelt haben. Die Seelsorger des Volkes kümmern sich nicht um die Gewissensnot ihres Komplizen. So kommt Judas in die Verzweiflung und er beendet sein Leben. Wir halten fest, bevor Jesus zu Unrecht verurteilt wurde, wurde er von jemandem zu Unrecht verraten. Wir kommen nun zum Verhör von Jesus, das vor Pilatus stattfand. Da heißt es in Johannes 18, Vers 30, da kam Pilatus zu ihnen heraus und fragte, was für eine Klage bringt ihr gegen diesen Menschen vor? Sie antworteten und sprachen zu ihm, wäre dieser nicht ein Übeltäter, wir hätten ihn dir nicht überantwortet. Also die Antwort der jüdischen Führung ist pauschal und hört sich ziemlich arrogant an. Pilatus hat nach einem klaren und triftigen Grund gefragt, der für die Römer nachvollziehbar wäre. Als er diesen zunächst nicht bekommt, weist er die Angelegenheit der Juden zurück. Da sprach Pilatus zu ihnen: So nehmt ihr ihn hin und richtet ihn nach eurem Gesetz. Da sprachen die Juden zu ihm: Wir dürfen niemanden töten. Und der Evangelist Johannes sieht darin einen Zusammenhang. So sollte das Wort Jesu erfüllt werden, das er gesagt hatte, um anzuzeigen, welchen Todes er sterben würde. Also durch die Aussage der Juden, wir dürfen niemanden töten, konnte Pilatus nun merken, dass es sich hier um eine Anklage zum Tode handelt. Nun werden die Anklagepunkte konkreter. Und der Evangelist Lukas ergänzt hierzu: Und sie fingen an, ihn zu verklagen und sprachen: Wir haben gefunden, dass dieser unser Volk aufhetzt und verbietet dem Kaiser Steuern zu geben und spricht, er sei Christus ein König. Also die Anklagepunkte sind folgende: Volksaufhetzung, Steuerverweigerung, Selbstbezeichnung als Christus, als Messias, als Gesalbter und die Selbstbezeichnung als König. Der Evangelist Johannes berichtet im folgenden Text über die Anhörung von Jesus, und zwar im Inneren des Prätoriums. Das heißt, dass die Juden draußen dieses Gespräch gar nicht mitbekamen. Da ging Pilatus wieder hinein ins Prätorium und rief Jesus und fragte ihn: Bist du der König der Juden? Jesus antwortete: Sagst du das von dir aus oder haben dir es andere über mich gesagt? Pilatus antwortete: Bin ich ein Jude? Dein Volk und die hohen Priester haben dich mir überantwortet. Was hast du getan? Jesus antwortete: Mein Reich ist nicht von dieser Welt. Wäre mein Reich von dieser Welt, meine Diener würden darum kämpfen, dass ich den Juden nicht überantwortet würde. Nun aber ist mein Reich nicht von dieser Welt. Da fragte ihn Pilatus: So bist du dennoch ein König? Jesus antwortete: Du sagst das, ich bin ein König. Ich bin dazu geboren und in die Welt gekommen, dass ich die Wahrheit bezeugen soll. Wer aus der Wahrheit ist, der hört meine Stimme, spricht Pilatus zu ihm: Was ist Wahrheit? Von den 4 Anklagepunkten interessiert Pilatus letztendlich nur einer: Bist du der König der Juden? Die anderen 3 Punkte scheint er den Juden erst gar nicht abzunehmen. Jesus lässt Pilatus seine Erhabenheit spüren, indem er diesen nach der Informationsquelle fragt. Dies ist in einem Gerichtsprozess ungewöhnlich, denn in der Regel stellte der Angeklagte keine Fragen an den Richter. Dass der Angeklagte sich nicht fürchtet, das spürt Pilatus sehr deutlich. Und diese mutige Haltung von Jesus ärgert ihn wohl und beeindruckt ihn gleichermaßen. So entfaltet sich hier ein inhaltsvolles Gespräch. Und Jesus bezeugt hier seine Souveränität als König, dessen Reich von anderer Beschaffenheit ist als die der Reichssysteme dieser Welt. Jesus ist die Wahrheit und er redet die Wahrheit. Und diese Botschaft trifft Pilatus ins Innere, denn Wahrheit kannte er so nicht. Was er kannte, waren Heuchelei, politische Intrigen, Korruption, Selbstsucht, Machtgier. Wahrheit und Gerechtigkeit wurde auch im Römischen Reich allzu oft nach Bedarf definiert und angewendet. Das Ganze erhielt dann eine offizielle und gesetzmäßige Form. Und hinter der Frage des Pilatus, was ist Wahrheit, steht die traurige Erfahrung, dass das gesamte Leben in den Reichssystemen dieser Welt, auch in Israel, von Ungerechtigkeit und Lüge durchdrungen war. Doch in diesem Fall kann er eindeutig erkennen, dass von Jesus keine politische Gefahr für die römischen Behörden ausgeht. Und so findet Pilatus keine Schuld an Jesus. So heißt es in Lukas 23,4: Und als er das gesagt hatte, ging er wieder hinaus zu den Juden und spricht zu ihnen: Ich finde keine Schuld an ihm. Und auch der Evangelist Lukas schreibt: Pilatus sprach zu den hohen Priestern und zum Volk: Ich finde keine Schuld an diesem Menschen. Als erfahrener Richter hat Pilatus ein sachlich gutes Empfinden für Schuld oder Unschuld. Wie so oft im Leben ist der erste Eindruck der richtige. Dachte Pilatus, dass die Angelegenheit damit beendet sei? Aber die Hohenpriester und der Ältestenrat gaben so schnell nicht auf. Die Juden wiederholen ihre Anklagepunkte. Und als er von den Hohenpriestern und Ältesten dann verklagt wurde, da sagte er nichts. Jesus macht hier keinen Gebrauch von seinem Recht, sich zu verantworten oder zu verteidigen. Und auch als ihn Pilatus abermals fragt, antwortet er nichts. Auch als er ihm sagt, sieh, wie hart sie sich verklagen, Jesus antwortet nichts, sodass sich Pilatus schließlich wunderte. Er brachte nicht ein einziges Wort auf, erfahren wir dann noch bei Matthäus. Es scheint, als ob sein Schweigen sie noch mehr aufbringt. Sie greifen den ersten Anklagepunkt wieder auf und nennen seine Lehrertätigkeit, die sich nicht nur auf Judäa, sondern auch auf Galiläa erstreckt. Denn dann heißt es in Lukas 23, sie aber wurden noch ungestümer und sprachen, er wiegelt das Volk auf damit, dass er lehrt hier und dort und in ganz Judäa, angefangen von Galiläa bis hierher. Als aber Pilatus das hörte, fragte er, ob der Mensch aus Galiläa wäre. Und als er vernahm, dass er ein Untertan des Herodes war, sandte er ihn zu Herodes, der in diesen Tagen auch in Jerusalem war. Pilatus konnte also aufatmen, denn die Juden haben ihm über Jesus eine Information geliefert, aufgrund derer er die für ihn ohnehin sehr unangenehme Gerichtsangelegenheit an Herodes nun abgeben konnte. Jener war für Jesus als einen galiläischen Bürger nun juristisch zuständig. Die Priesterschaft und der Ältestenrat mitsamt ihrer Dienerschaft machen sich nun auf dem Weg zum Vierfürsten Herodes, um dort ihre Anklagen gegen Jesus vorzubringen. Auch wenn Pilatus hier ein Heide, ein Ungläubiger war für die Juden, so war es ihm offensichtlich nicht egal, ob ein Unschuldiger verurteilt wird. Es widerstrebt uns, jemanden, der unschuldig ist, anzuklagen, weil im selben Moment, wo wir das tun, sich unser Gewissen ja gegen uns wendet. Vorausgesetzt, man hat ein intaktes Gewissen. Wir erleben ja sicherlich auch, dass Menschen hier durch ihre ganz persönliche Geschichte gestört sein können in ihrer Wahrnehmung. Pilatus hat an dieser Stelle bewiesen, dass sein Gewissen noch intakt war. Können wir uns vorstellen, wie es sich anfühlen muss, wenn man über jemanden zu urteilen hat, wenn es auch noch um Leben und Tod geht? Wir werden aber später noch sehen, dass auch Pilatus, obwohl er Macht hatte, sich ebenso fürchten konnte und letztendlich nachgab. Und zunächst gehen wir der Reihenfolge nach zu Herodes Antipas. Und da heißt es in Lukas 23,8, als aber Herodes Jesus sah, freute er sich sehr, denn er hätte ihn längst gerne gesehen, denn er hatte von ihm gehört und hoffte, er würde ein Zeichen von ihm sehen. Also zunächst freut sich Herodes, Jesus endlich zu sehen, hatte er doch schon so vieles von ihm gehört und seine Neugierde war natürlich sehr groß. Und so übernahm er auch die Auffassung einiger aus dem Volk, dass Johannes der Täufer von den Toten auferstanden war und daher solche Kräfte in ihm wirkten. Er scheint wenig an einem rechtsmäßigen und ordentlichen Gerichtsprozess interessiert gewesen zu sein, wie auch die Juden aus der Pharisäer- und Sadduzäerpartei. So will auch er Zeichen sehen. Doch lässt sich Jesus niemals in selbstsüchtige Wünsche oder gar Forderungen von Menschen einspannen. Herodes bewegt nicht Buße zu Gott wegen seines gottlosen und unmoralischen Lebensstils, sondern Neugierde. Vielleicht sogar eine gewisse Erwartung auf Rechtfertigung seines Handelns. Schließlich ließ er Johannes den Täufer hinrichten. Und so ungeordnet verläuft nun auch das Verhör. Der Evangelist Lukas fährt in seinem Bericht fort, in Lukas 23,9, und er fragte ihn viel, er aber antwortete nichts. Inzwischen ist für ihn oder für uns das Schweigen von Jesus nicht mehr ungewöhnlich. Und da heißt es weiter, die Hohenpriester aber und Schriftgelehrten standen dabei und verklagten ihn hart. Vermutlich verklagten sie Jesus wegen angeblicher Aufhetzung des Volkes und seines Anspruches, König zu sein. Besonderes Letzteres wird wohl erkennbar durch die spöttische und verachtende Geste, wie Lukas dann berichtet, aber Herodes mit seinen Soldaten verachtete und verspottete ihn, legten ihm ein weißes Gewand an und sandten ihn zurück zu Pilatus. Herodes hört sich zwar die vorgetragenen Anklagen der Hohenpriester an, doch für ihn sind sie nicht stichhaltig genug, um Jesus zu verurteilen. Wäre von Jesus eine Gefahr für Volk und Staat, ja sogar für den Vierfürsten ausgegangen, hätte er dies bereits früher in Galiläa bemerkt. Um ihn jedoch wegen mangelnder Beweise zu entlasten und freizusprechen, dafür ist er den Anklägern gegenüber zu feige. So schickt Herodes ihn zu Pilatus zurück, mit dem symbolischen Hinweis, keinerlei Schuld, die den Tod verdient hätte. Doch was bewegt den Vierfürsten tatsächlich? Den Hohenpriestern und Schriftgelehrten will er mit einer Verurteilung des Angeklagten keinen Gefallen tun. Wusste er nur zu gut um die Unschuld Jesu. Ebenso weiß er aus eigener Erfahrung, wie belastend es für das Gewissen sein kann, einen Propheten zu töten. So hatte er doch Johannes den Täufer auf dem Gewissen. Und um Jesus jedoch freizusprechen, wozu er befugt war und auch Grund gehabt hätte, war er letztendlich zu feige, vielleicht auch zu stolz oder zu ehrgeizig. Wenn er Jesus zu Pilatus zurückschickt, bekundet er letztendlich auch seine Anerkennung dem Präfekten gegenüber und seine Loyalität zu Rom. Das nützt ihm wahrscheinlich persönlich am meisten an dieser Stelle. Aber wir halten fest, Schuld wurde hier auch nicht festgestellt, sondern nur die Unschuld. So ziehen die Hohenpriester, die Schriftgelehrten und die Ältesten mit den gebundenen Jesus wieder zurück zum Prätorium des römischen Statthalters. Welch eine Ironie! Eigentlich sollten die Priesterschaft an diesem Tag sich mit dem Opfern der Passahlämmer im Tempel beschäftigen. Sie aber sind voller Unruhe und beeilen sich, das wahre Opferlamm Gottes zu schlachten. Bei dem Versuch, den Ablauf des Prozesses hier möglichst chronologisch darzustellen, liefert uns der Evangelist Johannes somit die meisten Informationen. Einen breiten Platz im Prozessverlauf nimmt die Debatte über die Freilassung des Barabbas, der kurioserweise auch den Vornamen Jesus trägt. In Jerusalem, in der Burg Antonia, war eine römische Garnison stationiert, deren Aufgabe es war, das Geschehen in der Stadt und insbesondere auf dem Tempelgelände ununterbrochen zu beobachten. Die Zeloten, die sogenannten Eiferer, nutzten diese Zusammenkünfte des Volkes bei den Festen, um immer wieder Aufstände gegen die römischen Besatzer zu organisieren. Bei solch einem lokalen Aufstand in der Stadt kam es kürzlich zu einer blutigen Auseinandersetzung mit der römischen Legion. Die Anführer des Aufstandes wurden festgenommen und nun warteten sie auf ihren Prozess mit anschließender Hinrichtung. Und der Evangelist Markus schreibt hierzu: Es war aber einer, genannt Barabbas, gefangen mit den Aufführern, die beim Aufruhr einen Mord begangen hatten. Barabbas bedeutet Sohn des Abbas und der Evangelist Matthäus ergänzt hier, der hieß Jesus Barabbas. Nach den Worten des Evangelisten Lukas könne man sogar annehmen, dass er bei dem Aufstand den Mord begangen hatte. So schreibt er von ihm in Lukas 23, der war wegen eines Aufruhrs, der in der Stadt geschehen war und wegen eines Mordes ins Gefängnis geworfen worden. Und Johannes schreibt dem Barabbas auch noch räuberische Tätigkeiten zu, Barabbas aber war ein Räuber. Die hohen Priester, Schriftgelehrten und Ältesten treffen mit dem gebundenen Jesus wieder im Prätorium des Statthalters ein. Und es haben sich auch wohl immer mehr Menschen aus dem Volk hier versammelt. Der Grund ist das Zugeständnis des Präfekten, immer zum Passafest einen Gefangenen, den das Volk wünschte, freizulassen. Und so schreibt der Evangelist Matthäus: Zum Fest aber hatte der Statthalter die Gewohnheit, dem Volk einen Gefangenen loszugeben, welchen sie wollten. So, und das Volk hat das natürlich auch ausgenutzt. Viele Schaulustige und Neugierige aus dem Volk wollen sich dieses Spektakel nicht entgehen lassen. Und so heißt es dann in Lukas 23, Pilatus aber rief die hohen Priester und die Oberen und das Volk zusammen und sprach zu ihnen, ihr habt diesen Menschen zu mir gebracht als einen, der das Volk aufwiegelt. Und siehe, ich habe ihn vor euch verhört und habe an diesem Menschen keine Schuld gefunden, deren wegen ihr ihn anklagt. Herodes auch nicht, denn er hat ihn uns zurückgesandt und siehe, er hat nichts getan, was den Tod verdient. Darum will ich ihn schlagen lassen und losgeben. Wir stellen fest, dass dem Pilatus viel daran gelegen war, Jesus freizulassen, zumal ihn darin auch seine eigene Frau bestärkte, die einen Traum hatte. Und er weiß um die Hintergründe und Motive der hohen Priester. Da heißt es in Matthäus 27, 18, denn er wusste, dass sie ihn aus Neid überantwortet hatten. Ihm ist bestimmt auch nicht entgangen, dass der überwiegende Teil des Volkes mit Jesus sympathisierte. Und so greift er nun nach der Möglichkeit, das Volk für sein Konzept für die Freigabe von Jesus Christus zu gewinnen. Eindeutig wendet sich Pilatus nun an das Volk mit den Worten in Johannes 18, 39: Es besteht aber die Gewohnheit bei euch, dass ich euch einen zum Passafest losgebe. Wollt ihr nun, dass ich euch den König der Juden losgebe? Und Markus ergänzt, denn er kannte, dass ihn die Hohenpriester aus Neid überantwortet hatten. Er hegt begründete Hoffnung, dass das Volk sich für die Freilassung von Jesus, dem Messias, entschied. Womit er nicht rechnet, ist der überaus starke Einfluss der Hohenpriester und Ältesten auf das Volk. Die Hohenpriester wissen um die Sympathie des Volkes gegenüber Jesus und stacheln nun auf eine freche Art und Weise das Volk nun gegen Jesus auf. So schreibt dann Matthäus: Aber die Hohenpriester und Ältesten überredeten das Volk, dass sie um Barabbas bitten, Jesus aber umbringen sollten. Und als sie versammelt waren, sprach Pilatus zu ihnen: Welchen wollt ihr? Wen soll ich euch losgeben? Jesus Barabbas oder Jesus, von dem gesagt wird, er sei der Christus? Und der Evangelist Markus ergänzt: Aber die Hohenpriester reizten das Volk auf, dass er ihnen viel lieber den Barabbas losgebe. Auch nach Matthäus wendet sich Pilatus erneut an das Volk mit den Worten: Welchen wollt ihr? Wen von den beiden soll ich euch losgeben? Sie sprachen Barabbas. Pilatus sprach zu ihnen: Was soll ich denn machen mit Jesus, von dem gesagt wird, er sei der Christus? Sie sprachen alle: Lass ihn kreuzigen. Er aber sagte: Was hat er denn Böses getan? Sie aber schrie noch mehr: Lass ihn kreuzigen. Seit wann, fragte ein oberster Richter die Menge des Volkes, was er denn mit einem unschuldigen Gefangenen machen soll? Immerhin fragt er nach stichhaltigen Anklagepunkten, doch außer lautem Geschrei bekommt er nichts zu hören. Und der Evangelist Lukas ergänzt: Da schrien sie alle miteinander: Hinweg mit diesem, gib uns Barabbas los. Und Lukas hebt die erneute Bemühung des Statthalters, Jesus freizulassen, hervor. Da rede Pilatus abermals auf sie ein, weil er Jesus losgeben wollte. Sie riefen aber: Kreuzige, kreuzige ihn. Er aber sprach zum dritten Mal zu ihnen: Was hat denn dieser Böses getan? Ich habe nichts an ihm gefunden, was den Tod verdient. Darum will ich ihn schlagen lassen und losgeben. Aber sie setzten ihm zu mit großem Geschrei und forderten, dass er gekreuzigt würde, und ihr Geschrei nahm Überhand. Also auch dieser dritte Versuch, vom Volk verwertbare Gründe für eine Verurteilung zu bekommen, schlägt letztendlich fehl. Gegen die geballte Macht der Oberen und der aufgewiegelnden Menge kommt Pilatus nicht an. Und so schreibt schließlich Matthäus: Als aber Pilatus sah, dass er nichts ausrichten konnte, sondern dass das Getümmel immer größer wurde, nahm er Wasser und wusch sich die Hände vor dem Volk und sprach: Ich bin unschuldig an seinem Blut. Seht ihr zu? Da antwortete das ganze Volk und sprach: Sein Blut komme über uns und unsere Kinder. Da gab er ihnen Barabbas los, aber Jesus ließ er geißeln und überantwortete ihn, dass er gekreuzigt würde. So gab er dem Willen des Volkes letztendlich nach, lässt den frei, um den sie bitten, einen, der in der Tat das Volk gegen die Römer aufgehetzt hatte und aller Wahrscheinlichkeit nach auch noch einen römischen Legionär getötet hatte. Was für ein vollkommen verdrehtes und ungerechtes Urteil. Wir wollen jetzt noch einmal ins Johannesevangelium schauen. Hier und da wird sich einiges wiederholen, aber Johannes ergänzt hier noch einige Punkte, die wichtig sind. Da heißt in Johannes 19: Da ging Pilatus wieder hinaus und spricht zu ihnen: Seht, ich führe ihn heraus zu euch, damit ihr erkennt, dass ich keine Schuld an ihm finde. Und Jesus kam heraus und trug die Dornenkrone und das Purpurgewand. Und Pilatus spricht zu ihnen: Seht, welch ein Mensch. Als ihn die Hohenpriester und die Knechte sahen, schrien sie: Kreuzige, kreuzige ihn. Spricht Pilatus zu ihnen: Nehmt ihr ihn hin und kreuzigt ihn, denn ich finde keine Schuld an ihm. Die Juden antworteten ihm: Wir haben ein Gesetz, und nach dem Gesetz muss er sterben, denn er hat sich selbst zu Gottes Sohn gemacht. Erst jetzt nennen die Hohenpriester den für sie wichtigsten theologischen Anklagepunkt, wohl wissend oder mindestens ahnend, was er bei Pilatus bewirken kann. Denn für einen loyalen Römer war seit der Zeit des Kaiser Augustus in Rom Hyos Totetu, Sohn Gottes. Der römische Senat hatte den durch Brutus und Cassius im Jahre 44 vor Christus ermordeten Julius Caesar göttlich gesprochen. Und daher galten seine Nachkommen als Söhne des Göttlichen. Es ist eigentlich ein Wahnsinn, doch damit folgen sie dem ägyptischen und babylonischen Vorbild. In Johannes 19, Vers 8 heißt es, als Pilatus dieses Wort hörte, fürchtete er sich noch mehr und ging wieder hinein ins Prätorium und spricht zu Jesus, woher bist du? Aber Jesus gab ihm keine Antwort. Da sprach Pilatus zu ihm, redest du nicht mit mir? Weißt du nicht, dass ich Macht habe, dich loszugeben und Macht habe, dich zu kreuzigen? Jesus antwortete, du hättest keine Macht über mich, wenn es dir nicht von oben her gegeben wäre. Darum, dem ich dir überantwortet hat, der hat größere Sünde. Große Furcht befällt hier Pilatus. Er kennt den sogenannten Sohn des Göttlichen in der Person des Kaisers. Und er weiß, wie diese Herrscher oft ganz willkürlich regieren. Hier jedoch steht er vor einem ganz anderen, dessen Herrschaft sich ganz anders ausdrückt. Die Würde, die Selbstbeherrschung, der Blick frei von Hass. Keine Verachtung, keine Vergeltung, keine Klage gegen seine Feinde und Peiniger. Noch nie hat er solch einem Gefangenen gegenübergestanden. Und in Jesu Verhalten kommt das wahre Göttliche zum Ausdruck. In der Tat, nicht Jesus ist derjenige, der sich hier fürchtet vor diesem Gericht, sondern Pilatus fürchtet sich vor Jesus, welcher der eigentliche Richter ist in diesem Prozess. Von da an trachtete Pilatus danach, ihn freizulassen. Die Juden aber schrien, lässt du diesen frei, so bist du des Kaisers Freund. Nicht, denn wer sich zum König macht, der ist gegen den Kaiser. Als Pilatus diese Worte hörte, führt er Jesus heraus und setzt sich auf den Richterstuhl an der Stätte, die da heißt Steinpflaster, auf Hebräisch Gabbata. Die Oberen der Juden sind hartnäckig. Jede Gottesfurcht ist von ihnen gewichen. Sie greifen zum allerletzten Argument, dem sich Pilatus schließlich, wenn auch widerwillig, beugt. In ihrem Argument verbirgt sich eine versteckte Drohung. Eine Klage beim Legaten in Syrien hätte möglicherweise Pilatus den Posten gekostet. Diesen Preis ist er nicht bereit zu zahlen. Die Frau des Pilatus brachte den Mut auf, um sich mit ihrem Plädoyer für Jesus in den Prozessverlauf einzumischen, wie ich vorhin schon sagte. So schreibt der Evangelist Matthäus, und als er auf dem Richterstuhl saß, schickte seine Frau zu ihm und ließ ihm sagen, habe du nichts zu schaffen mit diesem Gerechten, denn ich habe heute viel erlitten im Traum um seinetwillen. Auch wenn sie keine Details von ihrem Traum nennt, so wird dadurch doch deutlich, dass Gott sich auf eigenartige Art und Weise Menschen offenbart. Hier einer heidnischen Frau, deren Mann als korrupt, machtgierig und wankelmütig charakterisiert werden kann. Und trotz ihres Appells bringt Pilatus nicht den Mut auf, gerecht zu urteilen. Den Verlust des Titels Freund des Kaisers will Pilatus nicht opfern. Und letztendlich wird doch das Recht und die Wahrheit dem Machterhalt zum Opfer fallen. Es war aber am Rüsttag für das Passafest um die sechste Stunde und er spricht zu den Juden, seht, das ist euer König. Sie aber schrien, weg, weg mit dem, kreuzige ihn. Spricht Pilatus zu ihnen, soll ich euren König kreuzigen? Die hohen Priester antworteten, wir haben keinen König als den Kaiser. Da überantwortete er ihnen Jesus, dass er gekreuzigt würde. Nach außen hin erwecken die hohen Priester den Eindruck, als wären sie dem Kaiser ergebener als Pilatus. Bis zuletzt versucht er, Jesus freizubekommen, doch ohne Erfolg. Zu viel und zu oft fragt er als Richter, was er tun solle. Bemerkenswert ist aber auch der Tatbestand, dass es letztendlich die hohen Priester waren, die mit Nachdruck den Tod von Jesus forderten. Sie waren es letztendlich, die den Hohen Rat beeinflussten, ihren Knechten befahlen, das Volk zu überreden und gegen Jesus aufzuhetzen. Und so passiert das Unfassbare. Die Verurteilung des Gerechten durch die Hand der Heiden wird durchgesetzt. Es kam, wie Jesus es vorausgesagt hatte, in Matthäus 20, 19. Schon 5 Wochen später nimmt Petrus dann das Volk und die Oberen der Juden in die Verantwortung mit den Worten: Der Gott Abrahams und Isaaks und Jakobs, der Gott unserer Väter, hat seinen Knecht Jesus verherrlicht, den ihr überantwortet und verleugnet habt vor Pilatus, als der ihn loslassen wollte. Ihr aber habt den Heiligen und Gerechten verleugnet und darum gebeten, dass man euch den Mörder schenke. Das lesen wir in der Apostelgeschichte. Mit der Aussage, wir haben keinen König als den Kaiser, verleugneten die Hohenpriester Jesus als den wahren König. Und auch der Apostel Paulus hebt im Rückblick die bewusste Verleugnung Jesu durch die Führung Israels hervor in Apostelgeschichte 13, 28. Und obwohl sie nichts an ihm fanden, das den Tod verdient hätte, baten sie doch Pilatus, ihn zu töten. Jesus starb unschuldig. Er hat sich nicht verteidigt, obwohl hier Unrecht geschah. Er hat Jesus Unrecht geschehen lassen. Und es kommt zwar immer wieder vor, dass Menschen zu Unrecht verurteilt werden, zwecks mangelnder Beweisführung für die Unschuld oder schlechte Beratung seitens eines Anwaltes, aber der Unterschied ist, dass Jesus Christus hier nicht einen willkürlichen Prozess hineingestolpert ist. Er wurde zwar verraten, aber er kannte sein bevorstehendes Schicksal im Voraus. Es ist hier auch kein Zufall, dass wir uns zeitlich kurz vor dem Passafest befinden. Dem Fest, wo das Volk Israel sich an das Ereignis erinnern sollte, das ihren Vorfahren vor einigen Jahrhunderten widerfahren ist. Wo sie selbst Gefangene waren, zu Unrecht in die Sklaverei der Ägypter unterjocht wurden und sehr litten darunter. Und wo sie am Tag, bevor sie in ihre Freiheit aufbrechen sollten, unter dem Leiter Moses in der Nacht zuvor ein Lamm schlachten sollten und mit dessen unschuldigem Blut ihren Türrahmen bestrichen, damit sie vor dieser letzten Plage, die Gott schickte, verschont bleiben sollten. Und diese Symbolik in diesem rituellen Fest war tief in dem Glauben der Juden verankert. Und obwohl das Volk Israel wieder unter fremder Besatzung litt, ging es diesmal nicht um die Befreiung aus der Hand des menschlichen Reiches, es ging um die Befreiung ihrer Sünden und um die der ganzen Welt. Durch die Opferung, die das Volk Israel durchführte über die Jahre und inklusive dem großen Versöhnungstag, wo das ganze Volk von seinen Sünden, von all den Fehltritten und den Vergehen gedachte, war der Gedanke des unschuldigen Opfers ein durchaus geläufiger. Und dass Sünde ein Begriff für alle großen und kleinen Vergehen war ebenfalls. Und dass dies immer ein ernstzunehmendes Problem ist, das letztendlich teuer bezahlt werden muss und hier etwas gesühnt werden muss. Dass Gott in Jesus Christus bereit war, diesen Preis ein für alle Mal zu zahlen, das war zu diesem Zeitpunkt für die Menschen, insbesondere auch für die Jünger, nicht klar, obwohl Jesus es ihnen deutlich sagte. Aber es war und ist sein Wille. Daher sind die Fragen der Schuldzuweisung, die mancherorts heute noch diskutiert werden. Ist Pilatus schuld? Ist Herodes schuld? Sind die Ältesten schuld? Die Pharisäer, die Sadduzäer, das Volk oder Judas? Wer ist schuld? Diese Frage nach Schuld muss man in einem viel größeren Kontext sehen. Aus Gottes Sicht sind alle Menschen für diese Verurteilung des unschuldigen Jesus Christus mitverantwortlich. Das mag man zwar nicht wahrhaben, weil man sich gleich verteidigt mit: Da habe ich doch noch gar nicht gelebt. Ich habe nicht geschrien, kreuzigt ihn. Ich habe nichts mit solch einer Barbarei zu tun. Das Problem ist, dass jeder Mensch, der sich in irgendeiner Form schuldig macht in seinem Leben, automatisch schuld ist an diesem Prozess. In Römer 3, Vers 23, da heißt es: Denn alle haben gesündigt und in ihrem Leben kommt Gottes Herrlichkeit nicht mehr zum Ausdruck. Und dass sie für gerecht erklärt werden, beruht auf seiner Gnade. Es ist sein freies Geschenk aufgrund der Erlösung durch Jesus Christus. Ihn hat Gott vor den Augen aller Welt zum Sühneopfer für unsere Schuld gemacht. Durch sein Blut, das er vergossen hat, ist die Sühne geschehen und durch den Glauben kommt sie uns zugute. Damit hat Gott uns unter Beweis gestellt, dass er gerecht gehandelt hatte, als er die bis dahin begangenen Verfehlungen der Menschen ungestraft ließ. Ich möchte das in einem Beispiel versuchen zu erklären. Und es ist, wie gesagt, nur ein Versuch. Eigentlich ist es ganz gut vergleichbar mit der Zerstörung unseres Planeten, auf dem wir leben. Jeder Mensch macht sich im Laufe seines Lebens irgendwo mitschuldig an der Zerstörung seiner Umwelt, indem wir konsumieren, einkaufen gehen, indem wir uns mobil fortbewegen, Strom beziehen, unser Zuhause heizen. Natürlich gibt es hier Unterschiede, wo Menschen durchaus sehr bemüht sind und vorbehalthaft auch leben. Aber auch sie tragen letztendlich dazu bei oder haben in der Vergangenheit dazu beigetragen. Auch wenn vielleicht geringer wie manch andere. Ob mutwillig oder nicht, spielt an dieser Stelle der Frage der Schuld erstmal keine Rolle. Wir alle machen uns irgendwo schuldig. Und man könnte sich darüber streiten, ob mancher schuldiger ist als andere. Aber diese Diskussion ändert erstmal nichts an der Tatsache, dass man schuldig ist. Und die Frage, ob wir am Tod von Jesus Christus schuldig sind, ist keine Frage, die wir an unserem persönlichen Gemütszustand testen können. Im Sinne von, fühle ich mich schuldig am Tod von Jesus? Nach dem Motto, ich habe ja nichts gegen Jesus, also habe ich auch keine Schuld an ihm, leben und leben lassen. Wir können uns nicht einfach dadurch herausreden. Wenn Gott uns durch Jesus Christus ein unschuldiges Opfer schenkt und seinen gerechten Zorn auf ihn projiziert hat und damit all die Ungerechtigkeit auf sich genommen hat, das hat Jesus bereitwillig getan und getragen bis zum Tod. Wenn Gott uns dieses Angebot zur Verfügung stellt, dann können wir nicht sagen, damit habe ich nichts zu tun. Aus dieser Nummer können wir uns nicht selbsttätig freikaufen. Wie soll das auch gehen? Niemand kann das. Natürlich kannst du das in deinem Leben mit Ignoranz betrachten, dich davon abwenden, dir ein gutes Gewissen einreden und selbst sagen, ich bin ein guter Mensch. Aber was du nicht kannst, du kannst dein eigenes Gericht nicht abwenden. Es ist wie im physischen Leben. Wenn man zu Gericht geladen wird, wenn man sich schuldig gemacht hat, ob man das einsieht oder nicht, dann muss man vor Gericht erscheinen. Und wenn es sein muss, dann holt man dich mit Gewalt. Und dieses Gericht steht einem jeden Menschen bevor, nach unserem Tod. Niemand kann dich zwingen, diese Predigt zu hören oder zu Ende zu hören, oder niemand kann dich mit Gewalt in einen Gottesdienst zerren oder zwingen, die Bibel zu lesen. Aber wir wissen eines ganz sicher. Wir werden sterben. Und entweder wartet auf uns ein Richter oder ein vergebender Vater. Wem wir dann begegnen werden, das entscheiden wir in diesem Leben mit unserer Einsicht. Haben wir die Einsicht, dass wir schuldig sind vor Gott und dass Jesus auch für unsere Sünden gestorben ist, dann vergibt er uns. Und denen, die glauben, sie könnten sich freikaufen, die möchte ich fragen, mit was willst du dich freikaufen? Mit deinen guten Taten? Mit was willst du dich freikaufen? Was kannst du diesem Preis, den Jesus für dich bezahlt hat, entgegensetzen? Ein unschuldiges Opfer. Dein eigenes Leben, und wenn du ab heute nur noch Gutes tun würdest, wäre nicht ausreichend. Denn du bist schuldig. Du hast Schuld in deinem Leben getan. Und dieses Angebot von der Seite Gottes, dieses Angebot findest du in keiner anderen Religion, auch in keiner anderen Ideologie. Dass wir schuldig sind, steht außer Frage. Aber wie wir mit Schuld umgehen, das mag ganz unterschiedlich sein. Es ist nicht so, dass wir als Menschen darauf warten müssen, dass Gott auf uns einen Schritt zugeht, dass er sich irgendwie meldet. Er hat diesen Schritt schon lange getan. In 2. Korinther 5, Vers 17 heißt das, darum, ist jemand in Christus, so ist er eine neue Kreatur. Das Alte ist vergangen, sie Neues ist geworden. Aber das alles ist von Gott, der uns mit sich selber versöhnt hat durch Christus und uns das Amt gegeben, das die Versöhnung predigt. Denn Gott war in Christus und versöhnte die Welt mit ihm selber und rechnete ihnen ihre Sünden nicht zu und hat unter uns aufgerichtet das Wort von der Versöhnung. So sind wir nun Botschafter an Christi Stadt, denn Gott ermahnt durch uns. So bitten wir nun an Christi Stadt, lasst euch versöhnen mit Gott, denn er hat den, der von keiner Sünde wusste, für uns zur Sünde gemacht, auf dass wir in ihm die Gerechtigkeit würden, die vor Gott gilt. Gott hat sich versöhnt mit uns durch Christus. Es liegt also an uns Menschen, wie wir auf dieses Versöhnungsangebot reagieren. Gott möge uns Gnade und Weisheit geben, darauf gut zu antworten. Und so möchte ich nun jedem Zuhörer einladen, dieses Versöhnungsangebot anzunehmen. Und vielleicht ist heute der Tag, an dem du begreifst, ganz persönlich, was Gott in Jesus Christus vor vielen Hunderten von Jahren getan hat, damit du Leben hast in Ewigkeit. Gott segne dich. Amen.